Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden.
Mein Thema heute ist eine wunderbare Sonderfolge. Weil ich zurzeit nicht in Deutschland bin, springt mein Kollege Holger Czapitz ein. Holger ist ein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion, der dort zwei Podcasts hat und mir ist ja nichts peinlich. Ich könnte ihn nicht vertreten, denn die Podcasts handeln von der Börse und von Aktien. Der eine heißt Defner und Czapitz und der andere heißt Alles auf Aktien. Holger wiederum hat aber angeboten, in meinem Podcast mich zu vertreten und er möchte gerne wissen, warum er als Mann im besten Alter doch mal zum Urologen gehen müsste. Im Studio mit ihm wird Professor Dr. Thorsten Schlomm sein, der Direktor der Klinik für Urologie der Berliner Charité. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die beiden miteinander besprechen und wünsche ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, danke, Clara. Normalerweise mache ich hier Wirtschafts- und Börsenpodcasts, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ich heute diesen Podcast hier mache. Geht es auch um die Wurst wie an der Börse. Aber als Mann im besten Alter, der in seinem Leben noch nie beim Urologen war, stehe ich wahrscheinlich nicht alleine da. Es wird vielen von euch so gehen. Und ich habe da auch so meine Vorurteile. Auch die würde ich mit vielen von euch wahrscheinlich teilen. Und vielleicht mein erstes prägendes Erlebnis, was ich hatte, war, als ich bei der Musterung war. Und dann kam ich bei so einem Musterungsarzt und der steckte dann beherzt seinen Finger in meinen Po und zog an meinem Hodensack und sagte dann so, ja, Sie können Kinder kriegen. Ich dachte nach dem Schmerz, das ist jetzt vorbei. Aber das war so mein erstes Erlebnis. Das zweite Erlebnis, was ich mit Urologen hatte, war bei Welt.de. Gibt's regelmäßig Geschichten und dann sagte ein Urologe, eine Erektion bei einer Untersuchung ist ganz normal und diese Geschichte verkaufte sich wie blöd. Das war nämlich eine Abo-Geschichte und da merkte ich irgendwie, da gibt's einen Informationsbedarf, da gibt's irgendwie aber auch gewisser Charme, der da eine Rolle spielt und beides wollen wir heute hier in diesem Podcast angehen und ich hoffe, danach sind wir ganz schamlos, können wir mit diesem Thema umgehen und ich kann meinen ersten Termin dann beim Urologen machen. Und ich freue mich, eine Koryphäe auf dem Gebiet Urologie begrüßen zu können, Thorsten Schlomm oder Professor Thorsten Schlomm. Er ist Direktor an der Klinik für Urologie an der Charité und ich glaube, er ist besondere Expertise bei der Operation von Prostatakarzinomen. Das habe ich gelesen, aber das Schöne ist, Thorsten, ich nenne ihn jetzt Thorsten, ist nämlich ein sehr lässiger Typ und Urologen sollen besonders lustige Leute sein. Er ist ein lustiger Mann, hat auch ähnliche Pimmelhumor wie ich. Das ist auch wichtig, wenn wir das Thema heute besprechen. Dann freue ich mich, dass wir unterhaltsam das Thema umrunden. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, danke, Holger. Fangen wir mit Pimmelhumor an. Die Frage ist ja, wer hat die Erektion bei der Urologenuntersuchung? Das ist sozusagen, das hat der Kollege wahrscheinlich nicht gesagt.
Das ist wunderbar. Also ich lachte auch wie so ein kleiner Junge darüber. Also es ist wunderbar. Wir haben ja bei uns, bei einem anderen Podcast, die ich mache, Alles auf Aktien und Defner und Czapitz, da haben wir, wenn wir Gäste einladen, so eine Tradition, dass der Gast sich erstmal in einer Minute selbst vorstellt und so eine Art Elevator-Pitch, also so eine Fahrstuhlfahrt, wo er in einer Minute sagt, so richtig für sich wirbt und sagt, Leute, ihr müsst dranbleiben, weil. Und ich würde sagen, Thorsten, du sagst, stell dich kurz vor und deine Minute läuft jetzt.
Ja, das ist schon anmoderiert. Ich bin Urologe, Chefarzt der Urologischen Klinik in der Charité. Wir sind tatsächlich die größte urologische Klinik Europas. Also wir haben eine Menge Patienten, die wir da sehen. Und tatsächlich sehen wir in der Urologie sehr komplexes Spektrum. Das heißt, wir machen Nierentransplantationen, wir haben sehr viel Krebs. Also unser Hauptstandbein ist eigentlich Behandlung von Krebserkrankungen, auch fortgeschrittene Krebserkrankungen. Und deswegen kommen wir ja gleich auf die Vorsorge, damit man das ein bisschen besser machen kann. Aber auch Nierensteine und dieses ganze Zeugs wie Impotenz, Inkontinenz. Also das ist ein riesen Formkreis. Und das macht spannend. Wir forschen sehr viel, gerade molekulare Tumorforschung, das heißt, wie entsteht so ein Tumor auf molekularer Ebene, das verstehen wir immer mehr und können dann diese Schalter wieder umschalten in den Genen und damit auch heutzutage Erfolge erzielen, die es früher gar nicht gab. Die Leute fragen mich immer, wie wird man Urologe?
Und das würde ich jetzt gleich fragen, wir wollen jetzt eine Minute. Du hast noch 20 Sekunden, dann ich würde die Frage würde ich gleich noch stellen.
Aber ansonsten lebe ich hier in Kreuzberg, also fast um die Ecke, wir sind hier in dem tollen neuen Springer-Gebäude und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht.
Und jetzt sitze ich dir ja gegenüber und da sieht ein gut aussehender Mann da und man denkt sich so, Thorsten, du hättest irgendwie Landarzt werden können oder man hätte denken können, weil ich in so einer Arztserie, könntest du den gut aussehenden Arzt spielen. Und warum bist du jetzt Urologe geworden?
Du könntest den gut aussehenden Patienten spielen, muss ich das Kompliment zurückgeben. Also ich bin Urologe geworden aus Zufall. Also ich bin erstmal Arzt geworden, das ist sozusagen ja so die Grundvoraussetzung. Also ich bin erstmal froh, dass ich mein Abi geschafft habe, dann irgendwann Arzt geworden, auch aus Zufall. Habe nämlich Zivildienst gemacht im Krankenhaus auf einer Krebsstation und da fand ich das spannend, gerade diese Zusammenarbeit im Team. Und habe dann im Studium in Göttingen relativ früh angefangen, diese Krebsforschung zu machen. Und da war ich zufällig, hatte ich ein Projekt über Nierentumore, das sind ja die urologischen Tumore. Und bin darüber dann tatsächlich in die Urologie gekommen. Dann geht man da, lernt die Leute kennen und tatsächlich sind die Urologen ein relativ handfestes, derbes, trinkfestes Völkchen. Mhm. Also ganz anders als andere Spezialitäten. Also nette Leute, habe ich mich wohlgefühlt und dann habe ich mich da geblieben.
Von außen stellt man sich immer, ja, komische Leute vor, weil ich weiß nicht, wie viel Pimmel hast du, siehst du am Tag?
Keinen.
Keinen?
Also bei der OP.
Doch den
immer
eigenen wahrscheinlich.
Ja, bei der OP immer einen.
Okay.
Weil man ja dann beim Operieren auch Katheter einlegt und so weiter. Aber tatsächlich, da kommen wir ja auch gleich drauf, ist so ein Besuch beim Urologen, muss man nicht immer die Hose runterlassen.
Okay, wunderbar. Aber jetzt gibt's wahrscheinlich auf der Party, was fragen
da
die Leute
ich
dann so?
In der Hand, ja.
wenn du auf einer Party bist und dann sagst du, ey, ich bin Arzt, alle so, hey, ja, ich hab hier. Und dann sagst du, ey, Urologe, wie gucken dann die Leute? Was ist so die Frage, die die Leute stellen?
Also erstens verrate ich das keinem. Also ich laufe nirgendwo hin und stelle mich als, ich bin Arzt vor, sondern ich stehe da einfach irgendwo rum.
Aber irgendwann fragt ja mal jemand und wenn die dann sagen,
wenn
Urologe?
Die dann fragen, was, und dann sage ich irgendwie, ja, irgendwie Arzt.
Ja, und dann
fragen die weiter, sage ich halt Urologe, aber dann ist das jetzt auch nicht so spannend. Bei den Frauen ist das spannender. Die fragen dann immer, wie kommst du denn in die Urologie? Dann haben die schon ein bisschen Erklärungsnot. Mhm. Aber wie gesagt, dann zähle ich das einfach. Und wie gesagt, das, was wir machen, wenn man sich das mal anschaut, ist ja eher Chirurgie als im Prinzip Hausarztpraxis.
Jetzt gab es immer die Geschichten, ich weiß nicht, die wir immer in der Jugend gehört haben, der Mann, der seinen Pimmel in den Staubsauger gehalten hat und dann zum Urologen kam. Ist das wirklich, sind das so Mythen oder ist da wirklich was dran und machen das Leute?
Ja, das nennt sich Morbus Vampirette. Es gibt einen Staubsauger, der heißt Hoover Vampirette, hieß der tatsächlich. Okay. Hoover Vampir. Und das war so ein Handstaubsauger. Und der hatte vorher so ein Rohr. Ich zeig das jetzt hier. Können die Zuschauer hier sehen. Also so.
Aber das ist doch zu kurz.
Ja, ja.
Das ist doch kürzer als der Durchschnittspimmel.
Das ist so zwei Daumenlängen.
Das klingt schmerzhaft.
Und da war im Prinzip auf der Mitte dieses Ding war ein Häcksler. Also so ein Ventilator. So, wenn man dann im Prinzip gut bestückt war, sozusagen diese Strecke ausgefüllt hat, dann hat im Prinzip dieser Häcksler sein Werk getan und das waren dann diese typischen Verletzungen, wo dann der Penis im Prinzip zerhäckselt wurde. Mhm. Gibt's viele Geschichten. Also wir haben einen Oberarzt in Deutschland, in Baden-Baden, der ist dafür bekannt, der sammelt diese Sexunfälle. Das heißt, jeder, der sowas hat, der schickt den Bilder und Berichte und der sammelt das in so einem Vortrag, den er immer wieder verlängert. Und der tourt durch die Gegend und hält diesen Vortrag. Also das muss man sagen. Ich kann den dir zeigen.
Okay, ja.
Also da gibt's kuriosere Sachen als so ein Staubsauger.
Okay, und kann man das dann wieder reparieren, so einfach wie der Finger, der ab ist oder irgendwas? Oder
also man kann da eine Menge plastisch machen.
Okay.
Das sieht hinterher natürlich nicht so aus wie vorher. Das ist wie so ein Totalschirm am Auto. Pinkeln man kann man dann wieder, aber der Rest wird ein bisschen schwierig.
Okay.
Gibt's aber auch nicht mehr, weil natürlich dieser Staubsauger jetzt auch vom Markt genommen wurde. Bis in die 90er ging das, also dann hat man das auch irgendwie abgeschafft.
Kann man sich das nicht vorstellen. Aber was ist eigentlich die Hauptaufgabe des Urologen? Was macht man da am häufigsten?
Also man muss ja unterscheiden zwischen Urologe in der Praxis und Urologe im Krankenhaus. Ich sage erstmal Urologe in der Praxis. Mhm. Das sind im Prinzip die Hausärzte der Männer. Also wie der Gynäkologe.
Aber Frauen gehen doch auch hin, oder nicht?
Ich sage immer, der Urologe ist der Männerarzt. Weil die Frauen haben ja einen Frauenarzt. Wir gehen ja nicht zum Frauenarzt.
Nee.
So. Und der Urologe sieht sich auch als Hausarzt. Mhm. Die häufigsten Sachen, mit der Urologen sich abgeben, sind tatsächlich Harnwegsinfekte. Mhm. Das sind dann auch häufig Frauen, die da sind, also die dann Blasenentzündung haben. Auch häufig sind natürlich Nierensteine. Was auch häufig ist, sind gutartige Vergrößerungen der Prostata, also dass man das nicht mehr so richtig pinkeln können. Also alles, warum geht man zum Arzt? Also warum geht der Mann zum Arzt? Der Mann geht zum Arzt in der Regel, weil irgendwas klappert. Irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Irgendwas tut weh, irgendwas sieht komisch aus.
Aber Vorsorge macht er nicht so.
Selten. Das heißt, er wartet sehr lange, bis es dann hinterher wirklich schon die anderen auch klappern hören. Und also nachts irgendwie sechsmal raus und tags andere. Und dann, das ist so das, worum er hingeht. Mhm. Und dann muss man halt gucken, woran das liegt. Und das ist in der Regel Vergrößerung der Prostata, Infekt, Nierenstein, also wenn irgendwas wehtut.
Aber warum kommen die Leute zu spät zum Urologen? Gut, Männer gehen jetzt generell nicht so häufig zum Arzt, deswegen sterben sie auch früher. Aber gibt es beim Urologen scheint ja noch so ganz besondere Sachen zu sein, die man da nicht mag. Gibt es da eine Statistik, wo man sagen kann, da gibt's den Mythos, dass man da die Hose unterlässt und dann kommt da noch ein anderer Arzt oder eine Ärztin rein und sagt so, hallo, ich wollte nochmal die Unterlagen rausholen. Oder kommt die Sprechstundenhilfe und sagt so, hey, hallo, machen wir noch einen Termin. Und man steht da oder was denn so, oder was ist die unangenehme Sache, die da passiert?
Dass da Leute reinkommen, ist in der Regel nicht der Fall. Es kann natürlich sein, dass die Sprechstundenhilfe direkt drin bleibt, weil die was anreicht oder was dokumentiert, wie beim Zahn ist. In der Regel ist man mit Patienten ja auch, wenn es um sowas geht, nicht alleine im Zimmer. Und was dazu gehört, ist, dass natürlich diese Symptome, die ich gerade genannt habe, eher beim älteren Mann auftreten. Das heißt, da ist schon mal nach vorne ein Gap, wo man sagt, junge Männer, die gehen nicht zum Urologen, weil die haben nichts. Warum sollen die da hingehen?
Genau.
So, und ein großer, sozusagen, so eine mentale Brücke, die man da bauen muss, ist, dass der Mann ja gelernt hat, dass Vorsorge gut ist, nämlich bei seinem Auto. Man weiß, wenn ich ein Auto habe, dann gehe ich da, jedes Jahr oder alle zwei Jahre muss man zur Inspektion. Mittlerweile leuchtet da so eine Lampe auf und man sagt, Inspektion machen. Dann machen die das sofort. Warum machen die das? Weil die gelernt haben, wenn ich zu spät
einen
Keilriemen wechsle oder zu spät irgendwas mache, dann ist das Ding irgendwie kaputt und deswegen kann man lieber eine Schraube wieder anziehen, bevor sie rausfällt. Das heißt, das hat der Mann gelernt. Nur auf seine eigene Gesundheit wendet er es nicht an. Also da gibt es ganz viele Verdrängungsmechanismen. Wir Männer sind ja unsterblich, werden nie krank. Wenn wir krank sind, dann sind wir fremdbestimmt und allein ein Schnupfen haut uns ja schon um. Das ist ja gar nicht, dass das körperlich ist, sondern eher so mental, weil man im Prinzip nicht mehr Herr seines eigenen Körpers ist. Und ich glaube, Männer haben auch viel Angst, dass da was sein könnte und verdrängen das und sagen, was ich nicht weiß. Also wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Und verdrängen das und gehen dann lieber auch nicht hin. Und wie gesagt, diese Mentalität behandelt euren Körper so wie euer Auto. Das wäre schon besser, weil wir sehen, und das kommt wieder so der Urologe im Krankenhaus, wir sehen ja ganz viele Patienten, wo es wirklich zu spät ist. Also ich sehe jede Woche in meiner Sprechstunde Männer oder auch Frauen, die wirklich ein, zwei Jahre zu spät dran sind. Und wenn die ein bisschen früher gekommen wären, dann hätte man sagen können, so, bei ihnen machen wir jetzt eine OP und dann ist wieder alles gut. Und die sind jetzt da mit Metastasen zum Beispiel und man weiß, man kann die nicht mehr heilen und die haben begrenzte Lebenszeit. Und die Therapien, die die dann bekommen, sind natürlich auch nicht schön. Also die Lebensqualität ist maximal beeinträchtigt. Und das hätte man verhindern können, wenn man mal 3-4 Jahre früher einmal zum Arzt gegangen wäre.
Welchem Alter geht man hin? Ab welchem Alter beginnt der Mann, seinen Arzt aufzusuchen? Das habe ich gelernt, das ist der Männerarzt.
Ganz grob, ab 45 sollte man da gewesen sein, gerade was Prostata angeht. Aber, du hast es ja gerade schon gesagt, Musterung, auch die Jungen, es gibt ja so zwei Alterspeaks. Das ist einmal die jungen Männer, also so 18 bis Mitte 20, das sind die Hodentumoren. Und dann wieder beim älteren Mann so ab 50 Prostata. Und zwischendurch natürlich auch Niere und Blase. Und deswegen sollte man da regelmäßig hingehen. Früher gab es die Musterung und da sind viele Hodentumorpatienten sind da gefunden worden. Die Musterung gibt es jetzt so nicht mehr. Deswegen sehen wir auch immer mehr Hodentumoren auf einmal wieder in fortgeschritteneren Stadien.
Gehen wir mal einmal durch. Also ich war ja noch nie beim Urologen, also einmal bei der Musterung, da war ich jetzt. Und jetzt komme ich zum Urologen und erstmal, wie finde ich einen? Gucke ich dann die gelben Seiten rein und dann gibt's den AAA-Urologen, weil er ganz vorne steht, nehme ich den? Oder gibt's irgendwelche Qualitätsmerkmale oder gibt's irgendwas? Wie würdest du deinen Urologen suchen, wenn du jetzt keinen hättest?
Ich glaube, man sollte da einfach schauen, wo man wohnt, also heimatnah. In Berlin gibt's, glaube ich, 75 oder so Urologenpraxen oder noch mehr. Ja. Und da gibt's in jedem Stadtteil gibt's halt Urologen. Und da würde ich einfach gucken, wer ist bei mir um die Ecke. Okay. Dann wird da hingehen. Also ich würde da jetzt
das
keine...
Alles? Und es gibt nicht irgendwie 5 Sterne, 4 Sterne, irgendwie sowas? Gar nicht?
Das ist ja das große Problem in der Medizin, dass es diese Bewertung nicht gibt. Also jeder kann machen, was er will, ohne dass es auffällt. Da gibt es natürlich so Einträge irgendwie bei Google und so weiter. Da würde ich jetzt erstmal nicht so viel drum geben, sondern ich würde einfach hingehen und der wichtigste Faktor wäre mir, ob ich mit dem klarkomme.
Das ist
also
klar,
ob das irgendwie... Ob ich mich da irgendwie wohlfühle.
Okay, und gibt's auch Frauen, die Urologen?
Ja,
gibt's auch,
sicher.
Also Männer denken ja auch anders. Du hast, so wie wir jetzt hier reden, dass du sagst, hey, ein Mann würde sein Auto zur Reparatur bringen oder zur Wartung, aber seinen eigenen Körper nicht. Das können ja Frauen vielleicht gar nicht so fühlen. Das haben sie vielleicht mal gelesen, aber sie kennen es nicht aus der eigenen Erfahrung. Und jetzt ist die Frage, die Männer wissen ja auch, was es so für Probleme gibt, was man für Ängste hat und so. Das ist ja ganz anders als Frauen. Und würdest du sagen, bei der Urologie ist es schon sinnvoller, einen Geschlechtsgenossen zu haben, der auch mal, weiß ich nicht, einen Kastrationsangsttraum gehabt hat oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Oder für zu sagen, nee, kann eine Frau genauso gut, die kann sich genauso gut einfühlen, empathisch und sonst was.
Also wenn man jetzt so rein die die Technik nimmt und sagt, ich fahre so eine Vorsorge von oben nach unten ab. Das ist ja wie eine Inspektion beim Auto. Ob das jetzt eine Frau macht oder ein Mann, das ist egal.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, rein von der technisch-wissenschaftlichen Seite, gibt es da keine Unterschiede. Natürlich kann es sein, dass ich eher einem Mann erzähle, dass ich Erektionsstörungen habe, als einer Frau. So, das kann natürlich sein. Mhm. Und was ich selber halt erfahre, ist, ich behandle ja ganz viele Bekannte, Verwandte, Bekannten von Verwandten, die kommen dann alle.
Mhm.
Und tatsächlich war ich jetzt auch gerade mit ein paar Leuten abends mal essen. Und da kam dann der eine tatsächlich an, als er schon ein paar Gläser Wein getrunken hat und hat mir dann was erzählt, was er vorher nicht gemacht hätte. Also das ist schon so ein bisschen, glaube ich, die Hemmschwelle ist da. Und bevor man sich dann über solche Themen wie Erektionsstörungen irgendwie äußert, ich habe ja dann sozusagen den Anspruch, dass mir dann geholfen wird. Also ich habe ja ein Problem.
Ja.
Und möchte eigentlich, dass jemand da professionell mit umgeht.
Mhm.
Und das muss jeder für sich selber auflösen. Also ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, hingehen, wo man sich wohlfühlt.
Mhm.
Und dann ist so eine Vorsorgeuntersuchung nach Schema F, so Checkheft.
Wie funktioniert das? Ich komme jetzt dahin. Jetzt komme ich ins Wartezimmer. Jetzt habe ich erstmal einen Termin gemacht, komme ins Wartezimmer. Was mache ich dann? Dann las ich neulich im Interview, stand dann drin, ja, die Profis würden dann schon die Hose runterlassen und würden dann schon den Po entgegenstrecken und dann wäre das schon für den ersten Griff das geeignete Ding.
Also erstmal sieht man den Arzt überhaupt nicht. Das heißt, man meldet sich an.
Ja, dann, genau. Ja gut, das ist bei
Vorsorge,
jedem Arzt so. Ja.
Und dann wird man auf Toilette geschickt und muss in einen Becher pinkeln, Urin.
Das ist das Erste. Also dann, man sollte was getrunken haben, damit man auch irgendwie was pinkeln
kann. Genau, dann wird Blut abgenommen.
Okay.
Da wird aber vorher mit einem drüber geredet, ob man das auch will und so weiter.
Wofür muss man Blut abnehmen?
Blut ist im Prinzip für die Prostatavorsorge. Da wird dieses PSA, prostataspezifisches Antigen, ist also ein Wert, der einen Hinweis darauf gibt, ob ein Prostatakrebs da sein könnte. Und je nachdem, was sonst noch ist, Nierenwerte zum Beispiel oder Entzündungswerte.
Und wenn ich war neulich mal beim Hausarzt, der hat mir jetzt, weil die Frau hat mich hingeschickt, sag, jetzt geh mal einmal im Leben zum Arzt, bin ich dann da hingegangen und hat so eine Grundcheck gemacht und hat mir 5 Tonnen Blut abgenommen.
Also leider machen die Hausärzte häufig ganz, ganz viel Zeug.
Ja, aber nicht das Richtige.
Genau, aber das, was wirklich wichtig ist, machen sie nicht.
Also Blut entnehmen sollte ich da auch. Habe ich verstanden?
Ich habe Patienten, die haben irgendwie kommen mit 5 Aktenordnern Blutwerte über Jahre. Auch mit diesem PSA-Wert, du siehst, dass der dokumentiert steigt bis irgendwie in die 100er-Werte und normal ist irgendwie unter 4 und wurde immer ein Haken drunter gemacht und aber keine Konsequenz draus gezogen.
Oh, okay.
Also auch der Arzt schützt vor schlechter Vorsorge.
Okay. Cool, jetzt habe ich die Blut abgenommen und dann habe ich das und dann komme ich.
Und dann geht es zur sogenannten körperlichen Untersuchung. Dann will man ja mal anfassen.
Ja.
Und da legst du dich im Prinzip auf die Liege rücklings, also auf dem Bett, Bauch nach oben, ziehst das Hemd einmal hoch. Dann wird Ultraschall gemacht. Und Ultraschall macht man von den Nieren. Da guckst du, ob die Nieren da sind, wo sie hingehören.
Also wenn du mit der schwangeren Frau da bist und dann gucken sie und sagst, oh hier Junge, wie cool. Sowas ist
Also du guckst, ob die überhaupt da sind. Es gibt ja Leute, die haben nur eine Niere zum Beispiel.
Okay.
Dann ob die da sind, wo sie hingehören. Manchmal sind die auch ein bisschen weiter unten.
Ja.
Dann guckst du, ob da in der Form alles in Ordnung ist. Das heißt, ob da vielleicht ein Tumor ist.
Mhm.
Dann guckst du, ob da Nierensteine sind oder ob die Niere gestaut ist. Also ob die vernünftig abfließt, ob die gut aussieht. Das kann man sehen. Ist die zu klein, ist die zu hoch und so weiter.
Okay.
Dann kann man sich die Blase anschauen. Mhm. Und im Ultraschall sieht man da relativ wenig, vor allem wenn du vorher auf Toilette warst. Das heißt, man guckt eigentlich dann im Ultraschall, ob du die Blase vernünftig leer kriegst. Also wenn du gerade pinkeln warst und ich jetzt einen Ultraschall mache, da ist noch ein Liter drin, dann sage ich, geh nochmal auf Toilette.
Mhm.
Weil das ist natürlich auch ein Symptom, dass man die Blase nicht leer bekommt. Genau, und dann guckt man sich die Hoden an. Das ist im Prinzip einmal ein Griff. Und die Prostata. Und die Prostata ist eigentlich untersucht mit dieser Blutabnahme, weil das ist eigentlich der genaueste Wert, den wir haben. Da findest du 98% der Tumoren mit dieser Blutabnahme. Und dann ist tatsächlich einmal Finger in den Hintern. Also da wird die Prostata abgetastet. Und da kannst du gucken, ist sie groß, ist da irgendwie ein Knoten drauf. Und vor allen Dingen guckst du dir damit auch den Enddarm an. Also das gehört so ein bisschen dazu, weil du musst ja im Prinzip Zeigefinger, also 3-4 Zentimeter rein. Und wenn zum Beispiel dein Blut am Finger ist und so weiter, ist das natürlich immer auch ein Signal für was anderes. Oder manchmal findet man tatsächlich auch einen Darmtumor, also einen Rektumtumor bei der Prostatuntersuchung.
Okay.
Also da sollte man dann auch immer drauf achten. Und die Prostata kann man sich dann noch im Ultraschall angucken. Da kriegst du so eine Ultraschallsonde, die ist ein bisschen dicker als der Finger, auch nochmal in den Hintern. Und dann kannst du die Prostata darstellen, vermessen, wie groß die ist, kannst gucken, ob da auffällige Sachen sind. Und das ist so eine gute Vorsorge, also eine Komplettvorsorge.
Und das würde ich dann wie oft machen? Alle 2 Jahre, 3, 5?
Je nachdem. Also einmal hingehen. Mhm. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann muss man das nicht alles immer machen. Aber auch wenn der PSA-Wert dann super niedrig ist, dann kann man sagen, in 2 Jahren wiederkommen, 3 Jahren wiederkommen. Aber man sollte einmal wirklich sich den Status erheben lassen, dass man sagt, da sieht jetzt alles klasse aus und das wird auch jetzt in der nächsten Zeit so bleiben.
Okay, jetzt nehmen wir an, ich habe Erektionsprobleme, will gar nicht zur Vorsorge und will damit zu dir kommen. Wie würde ich das einstellen? Würde ich auch einen normalen Termin machen und dann...
Genau, gehst zum, also zu mir jetzt nicht in die gut, Klinik, aber zum
normalen Hausurologen, wieder genau, dem Klassiker, okay.
Und dann fragen die dich ja schon, warum kommen sie? Und dann sagst du, ja, ich habe Erektionsstörung.
Oder, okay. Das muss man schon bei der Sprechstunde sagen?
Ja, oder will ich mit dem Doktor selber drüber reden? Oder,
ich habe Probleme natürlich mit dem Doktor selber.
Okay. Also die Sprechstunden, die helfen, die wissen ja schon, was los ist.
Ja.
Genau, und dann ist das eine Anamnese. Das heißt, dann ist es, du kannst ja jetzt ja nicht hinstellen und sagen, guck mal, so ist es jetzt. Sondern Waffe präsentieren sozusagen.
Was passiert dann für eine Untersuchung?
Nee, gar keine. Also du machst erstmal eine Anamnese, also du fragst, wie ist es denn? Haben sie nächtliche Erektionen? Das ist ein wichtiges Signal,
und
morgendliche
Erektionen.
Was ist der
Unterschied nächtig und auch wenn man in der Nacht aufwacht und eine Erektion hat? Das
genau,
oder
morgens.
Morgens, okay.
So, und das ist so immer der für uns wichtig zu sehen, das ist eigentlich soweit alles in Ordnung.
Also es funktioniert noch überhaupt.
Aber es gibt ja 2 Gründe, warum du keine Erektion kriegst. Es kann viel psychisch oder tatsächlich körperlich, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und der häufigste Grund für körperliche Erektion, also Erektionen aufgrund von, dass irgendwas kaputt ist, sind Gefäßverkalkungen. Das ist so, du kriegst ja auch Herzinfarkt, weil die Gefäße, also Arteriosklerose, und die ersten Gefäße, die verkalkt sind, sind die im Schwellkörper, weil die sind sehr dünn.
Das ist wirklich mies.
Das ist eigentlich ganz gut.
Ja gut, das ist ein Vorindikator, Frühindikator.
Die Urologen sagen ja immer, der Penis ist die Antenne des Herzens, weil die Impotenz ist häufig ein Vorsymptom von Herzinfarkten. Weil die Schwellkörper erst verkalken und der Herzinfarkt kommt 2, 3 Jahre später.
Okay.
Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, du gehst vielleicht gar nicht zum Urologen, kaufst dir im Internet Viagra oder gehst zum Urologen und der verschreibt dir Viagra, untersucht dich nicht. Dann hast du in 2 Jahren deinen Herzinfarkt.
Okay.
Urologen, deswegen meine ich, sind die Hausärzte der Männer. Mhm. Der gute Urologe, der schaut sich das halt an. Und wenn du sagst, du hast morgendliche Erektion und nächtliche Erektion, dann ist da jetzt schon mal nichts Körperliches. Dann ist das eher psychisch, dass du hast dann Stress oder irgendwie deine Frau langweilt dich. Oder du fragst halt auch immer, haben sie Geschlechtsverkehr? Ne? Mit wem? Okay. Das ist auch mal so eine Frage. Und wenn du dann das Gefühl hast, da stimmt was nicht, also der hat wirklich eine körperlich bedingte Erektionsstörung, dann sollte man diese Männer auch zum Kardiologen schicken, zum Internisten, dass man da einmal einen Check macht, Blutfettwerte, Ultraschall, Herz, Gefäße, ob da Verkalkungen sind, weil das ist, wie gesagt, meistens ein Frühzeichen von solchen.
Aber das kann der Urologe nicht sehen, also gibt es nicht so einen Ultraschall an den Pimmel dran gehalten, oh,
das genau, das machst du auch. Also du kannst
auch?
Dann auch.
Und dann sieht man das auch?
Nee, du kannst dann auch im Prinzip Untersuchungen machen. Ja. Also es gibt ja Diagnostik für Impotenz, da macht man Flow-Untersuchungen.
Okay.
Weil wie funktioniert eine Erektion? Erektion funktioniert ja, dass die Gefäße im Schwellkörper sich weiten.
Ja.
Man denkt ja immer, die werden irgendwie, ziehen sich zusammen, dann die weiten sich, damit Blut einfließen kann.
Mhm.
Und dann werden die quasi, wird der Blutabfluss nach unten gehindert. Und da kann es halt sein, dass das nicht funktioniert. Dann kannst du so den Fluss im Penis messen, wie das Blut fließt, fließt das wieder zurück. Und all solche Sachen kann man da machen.
Das macht der Urologe auch?
Das
dann sitze ich dann da und kriege eine Erektion? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also du kannst eine Erektion hervorrufen mit einer Spritze.
Wie, dann haust du mir da eine Spritze rein?
Ja, da kann man quasi in die Schwelle, das ist wie so eine Insulinspritze, so ganz fein. Und da ist ein Stoff drin, der diese Gefäße weit macht. Okay. Und dann kriegt man eine Erektion, ob man will oder nicht.
Okay.
Und dann kann man halt auch messen. Und das ist zum Beispiel auch ein Symptom, auch eine Diagnostik. Wenn du dann das Zeug gibst und die Erektion kommt und geht ganz schnell wieder weg, dann kann es sein, dass man so ein Leak hat, sagt man. Das heißt, dann können die Gefäße das Blut nicht mehr halten. Und das kann man theoretisch operativ auch beheben. Also da gibt es auch Möglichkeiten.
Okay.
Also, aber wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn die Zuhörer jetzt Erektionsprobleme haben, sollte man tatsächlich mal zum Arzt gehen, das schildern, auch mit dem Hinweis, ob man nicht vielleicht da mal eine Diagnostik macht, hinsichtlich auch des Herzens oder der allgemeinen Gesundheit, weil das häufig, wie gesagt, ein Frühsymptom ist von anderen Erkrankungen wie vom Herzen oder Stoffwechsel, Diabetes, die dann mit einer Erektionsstörung anfangen.
Aber jetzt gibt es ja wahrscheinlich so normale Alterungserscheinungen und wo ist jetzt die Erektionsstörung, wo ich zu dir kommen muss und wo würde man sagen, naja, du bist älter, ist halt so.
Im Alter geht das schon zurück.
Ja.
Ab wann
lässt es nach?
Ah, da gibt es keine großen Daten für. Wir sehen das ja bei unseren Patienten, wenn wir die operieren an der Prostata, dann verfolgen wir die ja über die Zeit und gucken, wie ist die Erektion nach der Operation, wie ist die Kontinenz. Das heißt, sie kriegen von uns so Fragebögen. Mhm. Und die füllen natürlich auch vor der Operation diese Fragebögen aus. Und wir sehen schon, dass die, ja, die wenigsten 60-Jährigen eine volle Erektion, also gibt es 25 Punkte. Mhm. Und alles, was über 20 Punkte ist, ist, da kannst du mitarbeiten. Und was drunter ist, das ist schon ein bisschen schwierig. Und da haben viele schon nicht volle Punktzahl, muss man sagen.
Punktzahl? Also, ja, gibt da Punkte für?
Das ist so ein Fragebogen, da kriegst du halt...
Du musst einen Fragebogen ausfüllen, dann wird es immer so wie früher häufig, der Liebesfragebogen bei der Bravo.
Genau.
Und zum Schluss, du hast so und so viele Punkte und dann bist du der Typ X. Und wie dann lang, bist du der 22-Punkte-Typ.
Genau.
Und wenn du unter 20 bist, dann würdest du was machen?
Unter 20 ist noch in Ordnung, aber so ab 15 und darunter, da braucht man dann schon Hilfsmittel sozusagen.
Was ist das meiste oder was ist das erfolgreichste Hilfsmittel? Oder das am
sowas wie Viagra.
Das wäre so richtig klassisch, einfach rein.
Also die ersten, die anfänglichen Erektionsstörungen, die kann man mit solchen Medikamenten, da gibt es mittlerweile viele von.
Was kostet das? Was kostet eine Pille?
Also früher waren die Schweine teuer, da haben die, glaube ich, um die 50 Euro gekostet.
Aber es gibt ja Generika.
Generika, die kosten 1-2 Euro.
Ein Ding?
Ja. Und der Trick ist, eine 100er kaufen, die halbieren. Die 100er kosten nur 10 Cent mehr als die 50er.
Echt? Aber sogar noch ein Geldtipp.
Ich könnte dir gleich ein Rezept ausstellen.
Das super, das ist perfekt. Und Generika gibt es genauso gut? Da gab es ja immer verschiedene, da gab es ja früher Viagra, dann gab es von Bayer irgendein Medikament.
Die Generika sind ja die günstigen jetzt.
Achso, und dann würde ich einfach so, wie ich Aspirin nicht von Bayer nehme, sondern von Ratiopharm, gibt es das gleiche jetzt auch in der Form, 100er Packung, fertig. Und dann werfe ich das wann ein?
Wenn du die Erektion haben möchtest oder sagst, jetzt wäre es gut, wenn ich eine hätte und dann sicherlich eine halbe Stunde vorher.
Jetzt gibt es immer so Mythen auch darum, was so einen Viagra-mäßigen Effekt hat. Pistazien habe ich letztens gelesen. Also gibt es wirklich so Lebensmittel, die den Effekt von einer Spritze, die du hier gerade uns geschildert hast, haben? Oder kann man da irgendwie was mit Ernährung? Also ich habe jetzt festgestellt, Rauchen ist wahrscheinlich nicht so gut, weil das die Gefäße versaut. Aber gibt es irgendwelche Ernährungs- oder Lebensmittel, die jetzt besonders potenzsteigernd sind? Oder sind das alles nur Mythen und da ist nichts dran?
Ja, da gibt es ja diese Mythen Austern. Casanova hat jeden Tag 100 Austern gegessen.
Okay,
da ist dann irgendwie Selen drin und so.
Mhm.
Das ist alles eher
Mythos. Und Pistazien auch nicht?
Habe ich noch nie was von gehört, ehrlich gesagt.
Doch letztens. Welt am Sonntag war eine große Geschichte und da stand drin, Pistazien wirken, würden den Viagra-Effekt irgendwie haben. Aber es sind wahrscheinlich, wenn du jetzt gesagt hast, wie teuer war die 50 Cent, sind Pistazien
kommt drauf an, ob du da jetzt 3 Kilo von essen musst, dann hast du zwar den Viagra-Effekt, aber irgendwie eine Verstopfung, dann hast du irgendwie auch nichts mehr davon.
Jetzt ist ja auch mal so eine wichtige Geschichte und auch da sehe ich immer bei unseren Statistiken, was geklickt wird, was gekauft wird, wie groß muss ein Penis sein? Das ist immer die Frage, wie ist der groß, wie und was? Da gab es auch eine Geschichte immer, der Mikropenis, wenn wir jetzt einfach mal, jetzt müssen wir hier mal Maße sagen, damit jeder sich ungefähr vorstellen kann, was ist so normal, was ist so die Bandbreite, so wie im Intelligenzquotienten gibt es ja wahrscheinlich auch von 95 bis 110, das ist so die Normalmaß und dann ist man als hochbegabt ab 125 und überhochbegabt ab 160. Wie ist das beim Pimmel?
Auch da muss man ja sagen, das ist ja wahrscheinlich für die Partnerin oder den Partner wichtiger als für man. Also die einen können mit dem Smart gut einparken, die anderen mit einer S-Klasse oder mit einem VW-Bus. Und was man immer wissen muss, ist, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Penissen. Also das Typische ist ja, man ist jetzt beim Sport und dann duscht man da und dann steht dann auf einmal neben einer und macht die Hose.
Und hat so ein Ding. Das erinnere mich noch bei mir im Fitnessstudio. Der hieß Hannes. Hannes hatte wirklich so ein Gerät und man stand daneben und dachte sich.
Und da wird es dunkel, weißt du? Dann sozusagen ist auf einmal ein Schatten.
Ja.
Und dann ist einer da, wo du sagst so, oh, der Arme. Ja. Aber der eine kann ganz anders aussehen. Es gibt Fleischpenisse und Blutpenisse.
Mhm.
Also der Fleischpenis, der ist einfach fleischig.
Mhm.
Der ändert sich aber auch nicht mehr viel, wenn er erigiert ist.
Okay, aber der Blut, der wird richtig groß.
Der Blutpenis, der wird dann nochmal, der kann nochmal gut durchblutet werden. Also das ist immer, das darf man jetzt nicht so im unerigierten Zustand, kann man da eigentlich keine großen Rückschlüsse führen.
Gut, dann müssen wir jetzt die erigierten Penisse jetzt.
Es gibt tatsächlich Statistiken und da hat man so ein Europa, es gibt sozusagen, wie es ist der mittlere Länge des Penis in europäischen Ländern. Ich weiß, ich hab mich jetzt auf die Sendung in diesem Bereich jetzt nicht vorbereitet, sonst hätte ich das mal mitgebracht. Und die Deutschen sind da jetzt gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber mit dem Kopf habe ich so normal irgendwie zwischen 14 und 16 Zentimeter oder sowas.
Okay, im erigierten Zustand.
Ja.
Und dann gibt es dieses Phänomen Mikropenis, gibt es das wirklich oder ist das auch?
Es ist eine Diagnose, es ist eine Erkrankung.
Okay.
Also wirklich sehr, aber das sind die wenigsten. Mhm. Meisten, die haben kein Mikropenis, sind einfach nur Fett. Da siehst du den nicht.
Ach so, da hängt da so der Bauch so drüber, sind die Falte und dann hat man.
Ja, es gibt also diese Männer, wenn die schon die Hose anhaben, die sie bis über den Bauch ziehen, da siehst du unten so einen zweiten Bauch, wo eigentlich der Penis sein sollte.
Mhm.
Und wenn du dann so eine Fettwulst hast, dann siehst du den Penis auch nicht.
Okay,
und wenn du die Fettwurst mal zurück, wenn die Leute sind manchmal sehr überrascht, wenn du denen den eigenen Penis zeigst, wenn du das Fett mal wegmachst. Also,
okay, ja. Okay, also da kann man was tunen. Gibt es noch andere Tuning-Möglichkeiten? Gut, man kann sich die Schamhaare abrasieren, das kann auch hilfreich sein. Aber gibt es noch irgendwas anderes? Gibt ja Leute, die lassen sich so irgendwie so ein Stück rausoperieren, dass es ein bisschen länger wird. Geht da irgendwas?
Aber rausoperieren?
Nee, so ein Stück, dass man
also
irgendwie...
Also du kannst ein Band abschneiden.
Ja, genau, irgendwie sowas. Ist das...
Ja, das ist... Also ich.
Das also ist was
jetzt,
ginge denn?
Das ist nicht mein Forschungsthema. Also den kenne ich da sehr, sehr wenig mit aus. Aber es gibt diese... Mhm. Aber dann ist es, was ich jetzt nur weiß aus meiner laienhaften Erfahrung, ist, dass du dann... Der hängt halt länger, aber ist jetzt nicht länger, wenn er erigiert ist.
Und dann gibt es manchmal so Mails, kriege ich mit Streckern und sowas, das ist völliger Schwachsinn.
Diese Mails kriegt man ja eigentlich nur, wenn man sich auf dementsprechenden Seiten rumtreibt und die Leute deine IP-Adresse speichern. Ich kriege solche Mails zum Beispiel nicht.
Das ist gut, dann muss ich, aber ich kenne viele, die die kriegen, also dann ist das...
Hast du vom Freund gehört, ne?
Ich kriege die wirklich, ich kriege auch so, weiß ich nicht, so Viagra-Ersatz. Was ist davon zu halten, was man im Internet...
Also ich würde mir immer Medikamente in der Apotheke holen.
Okay, gut. So. Dann haben wir das auch erklärt. Ja. Jetzt gibt es noch andere unangenehme Sachen. Als du eben jetzt hier reingekommen bist und sagst, ey, ich gehe nochmal aufs Klo, dachte ich mir, jetzt will ich nicht neben ihm am Pissoir stehen. Wir haben bei uns auch relativ dicht stehende. Wird wahrscheinlich vielen Männern so gehen, wenn sie nebeneinander am Pissoir stehen und dann irgendwie kann man nicht richtig, was ist das für ein Problem? Gibt's das so? Ist es ein Problem? Ist es ein psychisches Problem? Und wie könnte man das irgendwie...
Das ist physiologisch.
Physiologisch.
Es gibt einen Sympathikus und einen Parasympathikus. Okay. Das ist der Fluchtreflex, der Sympathikus. Wenn du jetzt eine Antilope bist in der afrikanischen Steppe und ein Löwe jagt dich, was willst du als Antilope, während du dem Löwen entkommst, nicht tun? Du willst dich nicht fortpflanzen, hast keine Zeit für.
Mhm.
Also Erektion macht keinen Sinn.
Nein.
Du willst nicht verdauen, macht auch keinen Sinn. Pinkeln ist jetzt auch schlecht. Das heißt, das zieht sich quasi, der gesamte Stoffwechsel ist auf Flucht ausgerichtet.
Also das zieht
Muskeln.
Sich zusammen.
Genau, du sozusagen die Herzfrequenz wird höher. Du, wenn du jetzt irgendwie so jetzt erschreckst du dich. Das ist richtig so, da bist du ja so, boah, der ganze Körper ist stark,
dann kann
du
ich
hast
pinkeln.
Blut. So, und wenn du jetzt quasi dich anstrengst, wenn da keiner steht, dann kannst du ja laufen lassen und passiert nichts. Aber wenn es einer daneben steht, fühlst du dich beobachtet und du hast Stress. Und dieser Stress ist halt, der zieht im Prinzip, sorgt dafür, dass du den Blasenmuskel, also das sozusagen der sorgt halt dafür, dass du nicht pinkeln kannst.
Ach so, das ist alles. Was kann ich dann machen? Einfach entspannen, einfach ein Gespräch anfangen mit dem Nachbarn? Lohnt das?
Das kannst du machen, kann aber in die eine oder andere Richtung nach hinten losgehen. Entweder findet er dich richtig gut und nimmt dich mit.
Ich habe das irgendwann mal gemacht, da war der ehemalige Commerzbankchef da, wir hatten einen Weltwirtschaftsgipfel und ich sprach ihn einfach an, dachte, das könnte die Atmosphäre auflockern. Tat es nicht.
Ja, wie gesagt, also ist meistens schlecht, Typen mit ihrem eigenen Penis in der Hand anzusprechen. Und vor allem, wenn du deinen dann auch noch in der Hand hast. Das könnte irgendwie...
Okay.
Das irritiert Menschen.
Aber da gibt's keinen Lifehack, wo man sagt, einfach da durchatmen
also ich
oder
das
einfach
ja auch.
An irgendwas denken.
Ich habe das ja auch. Also es ist ja sozusagen, ich hatte ja auch ein Leben, bevor ich Urologe war und das alles noch nicht wusste.
Ja.
Aber Entspannung. Also einfach entspannen. Das ist übrigens auch ein Grund für Erektionsstörungen, ne? Leistungsdruck. Gerade bei jungen Männern, die dann sozusagen den High-Performer geben wollen und sich so unter Druck setzen, dann passiert da nichts.
Was kann man da machen? Es gab nämlich, wir haben auch eine der meistverkauften Geschichten bei Welt.de, so werden Männer zu Helden im Bett. Und da war die Top-Empfehlung, jetzt will ich hier nicht so viel verraten, damit die Leute diese wunderbare Geschichte nachlesen, man soll einfach entspannen. Ich fand die jetzt nicht so berühmt und vielleicht hast du noch eine bessere Idee hier, damit wir hier...
Ist so, ist ja wie gesagt, ja, Sympathikus.
Ja, aber ich nehme an, weiß ich nicht, wenn du mir sagst, entspann dich mal, dann verkramme ich mir noch viel mehr. Gibt es da irgendwelche...
Deswegen ist ja auch Alkohol Yoga ein gutes Hilfsmittel, weil du dann ja eher entspannst und den Parasympathikus aktivierst.
Also der Alkohol, der bremst nicht die Performance bei der Erektion? Oder
gesagt,
ist was ist das?
Bis zu einer gewissen Dosis, dann geht es wieder nach hinten los.
Genau, sozusagen. Okay, also Alkohol wäre jetzt eine Empfehlung. Gibt es noch irgendwas anderes? Jetzt gibt es ja Marihuana.
Ich sag mal so, ich meine, wenn du eine gesunde Beziehung hast,
Ja, gut,
und mit dem Menschen, mit dem du Sex haben willst, dich gut verstehst, dann funktioniert das ja auch.
Mhm.
Und selbst wenn es da nicht funktioniert, kann man das ja quasi sozusagen verarbeiten.
Mhm.
Aber es ist, glaube ich, dann auch eher bei Leuten, die das dann eher als Leistungssport sehen, die dann...
Aber ist doch heutzutage so. Du hast ja dein Handy in der Hand und swipes nach links und dann auf einmal... Es gibt ja viele, die jetzt so ihre Beziehung führen.
Mache ich auch nicht. Weiß nicht. Ich lerne von dir jetzt ganz viel.
Nein, viele machen das ja per Tinder oder was
also
auch immer,
ja
oder
ganz,
Bumble.
Also es ist ja eine ganz andere... sozusagen nicht Gesellschaft, eine ganz andere Generation. Also wir sind ja so ein Alter wir kannten das ja nicht. Also als wir früher haben die Leute...
Wir kein Handy.
Du musstest früher jemanden analog kennenlernen.
Genau.
So, und das konntest du, ich komme ja vom Land, in der Schule oder abends mal in der Disco oder so. Da hat man Menschen kennengelernt und hat natürlich da eine ganz andere Anbahnungsphase gehabt, bevor es dann mal zur Sache gegangen ist. Ist ja auch viel, viel seltener dann zur Sache gegangen, weil man ja auch viel mehr Zeit investieren musste. Und heute verabreden die Leute sich ja zum Sex.
Genau.
Und sagen so, jetzt so. Und das Problem in der heutigen Gesellschaft ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass man immer das Gefühl hat, es gibt noch irgendwas Besseres und ich muss weitergucken. Das heißt, dieses Getriebensein, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Und das setzt die Leute halt unter Druck und das befriedigt ja auch nicht. Das sind ja auch Mechanismen der Euphorie, so Serotonin ist das, das ist so ein Transmitter im Gehirn. Wenn du den ausschüttest, dann bist du hinterher hast du so ein Hangover. Also willst du immer mehr davon haben. Es ist ja Kokain oder Ecstasy, genau dieselben Mechanismen. Das heißt, du bist voll drauf und hinterher ist der Speicher aber so leer, dass du sozusagen eigentlich in so ein tiefes Loch fällst. Und das passiert den Leuten natürlich auch. Du hast jetzt irgendwann am Wochenende 5 verschiedene Partner und dann bist du montags auf der Arbeit und bist in so einem tiefen Loch drin. Das,
du meinst, die Depression ist gar nicht dadurch geschuldet? Also, weil viel mehr Leute sind heute depressiv als früher. Da sagt man, naja, das liegt daran, dass es bei Facebook oder bei Instagram sieht man lauter schöne Menschen, sie findet sich selbst nicht mehr so schön und wird einfach frustriert, weil man immer diese Vergleiche hat und diese ganzen Sachen. Du meinst, es liegt auch an zu viel Tindern, macht auch depressiv?
Du, ich glaube, ich möchte jetzt nicht mittauschen mit den Mitte 20-Jährigen von heute. Ich glaube, so wie wir das früher gemacht haben, war das irgendwie angenehmer. Als, wie gesagt, jetzt dieses Hire und Fire und immer unter Druck. Und
du weißt ja gar nicht, ob du mit ihm zusammen bist. Du hast mit dem Sex und dann fragst du irgendwann mal so, sind wir jetzt zusammen? Ja, nein, vielleicht.
Und du weißt ja, dass die Leute dann auch mit 10 anderen Leuten parallel tindern.
Ja, okay. Und würdest du dann jemandem empfehlen, in jungen Jahren gibt es ja auch immer Empfehlungen, dann nimm halt Viagra noch, damit du diesen
Gut, man kann Viagra empfehlen. Auch ja als Tuning nehmen.
Genau.
Ne?
Ja. Geht es?
Ja.
Und dann hat man diesen Leistungsdruck nicht, dann kann man sich sagen, ja, dann klappt es auf jeden Fall oder
also, wie gesagt, wenn du gesund bist und nimmst Viagra, dann hat das natürlich auch einen Effekt. Also das ist eine Verlängerung der Erektion.
Okay. Ja. Kriegen die das auch einfach verschrieben?
Also nein. Also wie gesagt, ich...
Wie würde man das machen, wenn man jetzt junger Mensch wäre? Hier hören wahrscheinlich auch junge Leute zu und sagen sich, ich bin hier genau getroffen. Soll auch erzählen, dass es unnatürlich ist, wie ich mich hier paare. Ich habe da Bock drauf. Ich bin halt der Turbo-Tinderer.
Kannst du ein Rezept holen von deinem Arzt? Ich glaube, kriegst du auch. Oder du kannst.
Kriegt man wirklich? Gehst du einfach hin und sagst, ich brauche Rezept?
Ja.
Du musst keine Alarm.
Doch, dann, wenn ein verantwortungsvoller Arzt, der redet natürlich, dann guckt natürlich schon, ob du jetzt Kontraindikationen da. Aber junge Männer haben ja keine Herzkranzgefäßverengung oder so weiter.
Genau, das ist aber das Einzige, was dagegen spreche. Man kann auch sagen, aus Performancegründen möchte ich gerne Viagra haben und dann macht der Arzt es.
Ja, also wüsste ich jetzt keinen Grund dagegen.
Okay. Habe ich wieder was gelernt. Ich dachte, das würde man nur verschrieben bekommen bei ernsthaften Problemen.
Ich habe einen Rezeptblock dabei. Also,
ja, super. Das ist perfekt. Jetzt haben noch andere Menschen mich gefragt, ich soll mal so ein paar klassische Männerprobleme noch ansprechen, weil wir jetzt ja hier unter uns sind. Krampfadern am Hodensack. Habe ich noch nie gehört, dass es das Problem gibt, aber es muss es geben. Und ich sollte mal fragen, wie das ist.
Ja, es ist relativ häufig. Das nennt man Varikozele. Also Vas ist das Gefäß und Zele ist sozusagen eine Verdickung. Und das ist einfach die Gefäße im Hoden, die haben so eine Beule.
Mhm.
Das hat zwei Probleme, kann das machen. Das eine ist, es sieht nicht schön aus. Also es ist dann wirklich nach außen, sieht das aus wie so, als ob du so ein Haufen Würmer im Hodensack hast. Also es sieht dann, es kann Schmerzen machen. Und vor allen Dingen kann es zu Unfruchtbarkeit führen, weil der Hoden ist ja außerhalb des Körpers, weil die Spermien gekühlt werden sollen. Mhm. Die sollen halt nicht die ganze Zeit die Körpertemperatur haben. Und wenn der so ein dickes Gefäß hast, ist wie so eine Heizung, wie so eine Fußbodenheizung, die Hoden immer erwärmt. Und das kann ein Grund sein für unerfüllten Kinderwunsch. Deswegen operieren wir das auch relativ häufig. Entweder bei unerfülltem Kinderwunsch, auch wenn es keine Symptome macht, oder wenn es Symptome macht oder kosmetische Probleme, dann operieren wir das.
Aber sonst ist es jetzt nichts, wo man sagt, muss ich tätig werden.
Also du merkst es ja, ich meine, du gehst ja damit zum Arzt, wenn es dich stört, sonst merkst du es ja wahrscheinlich gar nicht.
Inkontinenz.
Also Inkontinenz ist ja eine der Hauptbeschäftigungen von Urologen. Mhm. Bei Frauen häufiger, einfach weil natürlich die Harnröhre da kürzer ist und Frauen natürlich nach Geburten ein Risiko haben für Inkontinenz. Da gibt's Diagnostiken, die man macht, aber es gibt auch Operationsmethoden, das machen wir auch. Das heißt, man kann gerade bei Frauen gibt's Operationen, wo man dann die Harnröhre anhebt, wenn die so abknickt, da kann man Operationen machen. Bei Männern gibt's weniger Inkontinenz, wo man sagt, da kommt der Urin einfach raus, wenn das nicht soll. Das ist leider, nach Operationen kann das auftreten.
Mhm.
Und bei Männern kann es natürlich im Alter auftreten, aber bei Männern ist es eher umgekehrt, dass die so eine Dranginkontinenz haben. Dadurch, dass die Prostata größer wird, und die Prostata liegt ja hinter der Blase, wenn die groß wird, dann kann die Blase sich nicht mehr entleeren und krampft. Und dann presst du den Urin raus und du hast so den Drang, dass du auf Toilette musst und der Urin kommt raus, obwohl du es gar nicht möchtest.
Okay.
Und das sind so die typischen Symptome.
Gibt es denn so Übungen, die man machen kann, so Inkontinenzübungen oder Erektionsübungen oder sonst?
Es gibt tatsächlich so Übungen, die man für beides machen kann. Also bei der Inkontinenz ist das Beckenbodentraining. Das sollte man aber mit Spezialisten zusammen machen. Also gibt es Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die das machen. Und da sind so die besten Sachen mit Biofeedback. Weil wenn man jetzt sagt, den Schließmuskel kann man gar nicht anspannen willkürlich. Das ist wie der Herzmuskel, der schlägt, ob man will oder nicht. Und da werden so Elektroden draufgeklebt und man sieht dann, dass man hier wirklich die richtigen Muskeln bewegt. Und für die Erektion kann man auch tatsächlich Beckenboden. Das nennt man, es gibt einen ganz bekannten Urologen, das ist der Professor Sommer aus Hamburg. Das ist der erste Professor für Männergesundheit. Also der macht ganz viel in dieser Richtung, auch geforscht. Und der hat tatsächlich ein Buch rausgegeben, das heißt Vigorobics. Da kann man im Prinzip mit Beckenbodenübungen auch die Erektion verbessern. Das klappt tatsächlich.
Okay, also wie so ein Muskel, den ich dann da verbessern kann.
Ja, ist ja kein Muskel, aber du sorgst dafür, dass die Blutversorgung besser wird.
Dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Gibt es was wie Wechseljahre bei Männern? Bei Frauen gibt es das ja? Und worin äußert sich das? Und muss man da auch Hormone nehmen oder irgendwas?
Also bei Frauen sind die Wechseljahre ja dadurch bedingt, dass der Östrogenspiegel
ab. Genau, wenn man irgendwann keine Kinder mehr kriegt, braucht man das ja nicht mehr.
Und dann gibt es halt diese typischen Symptome wie Nachtschweiß, Schweißausbrüche, aber auch Depressionen können da natürlich kommen.
Schlafstörungen.
Genau. Bei Männern ist es natürlich auch so, dass im Alter das Testosteron abfällt. Mhm. Aber bei Männern ist es häufig so, dass auch bis ins hohe Alter, 80, 90, das Testosteron immer noch in einer bestimmten Dosis da ist. Weswegen auch ja 80-Jährige noch Kinder zeugen können.
Mhm.
In der Regel ist es immer so, wenn dieser Testosteronspiegel schnell abfällt. Also immer wenn im Körper was schnell passiert, dann merkt der Körper das. Wenn es langsam passiert, dann merkt das nicht. Das ist wie Beschleunigung. Und dann kann man den Testosteronwert messen. Und wir haben auch viele Männer, die tatsächlich einen niedrigen Testosteronwert haben, wo wir dann Testosteron zufügen. Also entweder meistens so mit Creme, dass es durch die Haut aufgenommen wird, oder mit Spritzen oder auch, genau, das sind so die beiden Methoden. Und das sollte man dann auch machen, weil wenn man wirklich dieses Symptom hat, dann ist das behebbar. Und Testosteronmangel führt natürlich zu Muskelschwund, Knochenabbau, Antriebsschwäche, Depression. Und das kann man wirklich messen, da gibt es so einen Score. Und wenn das da ist und der Testosteron, dann würde ich das substituieren.
Und das der Urologe auch? Also kann ich da auch wenn ich jetzt zu meiner Vorsorge gehe, könnte ich auch sagen, messen Sie mal Testosteron.
Ja, ja, sicher. Das ist so typische Urologentätigkeit auch, ja.
Also auch noch.
Habe ich noch was dazu? Wir sind auch Endokrinologen.
Habe ich jetzt noch eine Frage vergessen? Oder irgendwas Peinliches oder wo du sagst, das ist wirklich wichtig. Das muss ich hier nochmal loswerden.
Also Plädoyer ist, Männer geht zur Vorsorge. Nur 11% der Männer machen das. Und das haben wir in Corona gelernt.
Nur 11? Wirklich? Ja. Nur 11? Dann gut, dann bin ich ja in guter Gesellschaft. Ja. Das ist ja wenigstens.
Und ich finde Corona im Prinzip, wenigstens hat es einen Effekt gehabt, es hat einen Aufklärungseffekt gehabt. Jeder weiß, was ein R-Wert ist, jeder weiß, was eine Inzidenz ist und jeder weiß, was ein kurvenhafter Verlauf von einer Erkrankung ist. Und auch Krebserkrankungen verlaufen wie Corona, also Kurven. Das heißt, du machst was, dann geht das wieder runter, dann wird es wieder resistent, das heißt, dann geht es wieder hoch. Und das kann man alles, wenn es früh ist. Also jetzt sagen wir mal, wenn wir einen R-Wert hätten jetzt von 30, dann müsste man irgendwie eine Woche lang Masken tragen alle und dann wäre das wieder weg. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie bei 400 und müssen wieder über Lockdown und alles drum und dran reden und Impfung. Und auch das ist bei Erkrankungen. Wenn man die früh erkennt, wie mit dem Auto, kann man den Schaden meistens sehr einfach reparieren und auch heilen. Und je später man kommt, desto schlimmer wird es. Ja, auch beim Zahnarzt. Wenn du erst kommst, wenn du wahnsinnig Schmerzen hast, dann musst du ja meistens raus. Oder du gehst jedes Jahr hin und sagst, da ist ein kleines Löchlein, da bohren wir jetzt mal und dann ist das weg. Und diese Mentalität müssen Männer auch haben, weil dann können sie selber viel gesünder, älter werden, als wenn sie das nicht machen.
In Würde und gesunder
Alter. Wie so ein schöner Oldtimer, ein gepflegter Oldtimer oder so ein runtergerocktes Taxi. Was willst du im Alter sein? Das muss man sich immer fragen.
Schönes Bild. Ich glaube, jetzt kann nichts mehr kommen. Thorsten, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben die Welt umschritten. Und ich weiß jetzt endlich, warum ich hingehen soll. Ich werde mir jetzt irgendeinen Urologen raussuchen. Vielleicht hast du auch noch einen guten Tipp für mich. Und vielen Dank, dass ihr da draußen zugehört habt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fand, dass es mal jemand Fachfremdes gemacht hat. Nächste Woche gibt es dann wieder Clara. Ich sage tschüss.